Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Wir reden heute über ein Fußballwunder hier bei Corso. Nicht das Wunder von Bern, das kennen die meisten, ist auch verfilmt worden schon längst, sondern es geht um das Wunder von Taipeh. Auch gerade verfilmt worden, aber fast unbekannt. Dabei markiert das einen Meilenstein im Frauenfußball, so ähnlich wie die WM, wie der WM-Titel 54 bei den Männern. Zur Geschichte: 1981, da fand die erste, damals noch inoffizielle Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Taiwan statt. Das Problem: der DFB hatte noch gar keine Frauennationalmannschaft, also trat die überragende Mannschaft dieser Zeit an, die Meisterinnen und Pokalsiegerinnen, die Frauen der SSG 09 Bergisch Gladbach. Und tatsächlich, sie holten den Titel. Das, sowie die Anfänge des Frauenfußballs in Deutschland, zeigt der Film Das Wunder von Taipeh. Vor dieser Sendung habe ich mit dem Regisseur John David Seidler gesprochen und gefragt, seit wann er diese Geschichte kennt.
Etwas mehr als 3,5 Jahre ist es her, dass ich da zum ersten Mal von erfahren habe. Also die Geschichte kam zu mir während der Arbeit. Also ich mache seit einigen Jahren in verschiedenen Funktionen Fußball-Dokumentarfilme unter anderem. Und während eines Interviews, wo es eigentlich um was ganz anderes ging, nämlich um den ersten FC Köln, haben wir einen Protagonisten interviewt aus Bergisch Gladbach, der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, der dann nach dem Interview beim Kaffeeplausch en passant davon erzählte, dass die Frauen in Bergisch Gladbach ja auch ganz starken Fußball gespielt hätten damals und dass sie sogar den World Cup gewonnen hätten.
Nun ist es so, diese Mannschaft, Sie haben es schon gesagt, war dann sehr erfolgreich eben ab Ende der 70er Jahre. Allerdings wurde das noch nicht so richtig anerkannt, zumindest nicht im offiziellen Fußball. Der DFB, ja, hat das Ganze jedenfalls erstmal auch überhaupt nicht begleitet. Eine Spielerin sagt beim DFB, das seien Ignoranten gewesen damals. War das wirklich nur Ignoranz oder war da sogar auch Ablehnung dabei?
Also wenn wir jetzt den Insidern vertrauen, die auch im Film zu Wort kommen, war da sicherlich auch mehr als Ignoranz dabei. Tatsächlich hatte man Sorge, dass es in Frauenfußballmannschaften zu Frauenbeziehungen kommt. Mhm. Das hat diesen Männern überhaupt nicht in den Kram gepasst. Da konnten die gar nichts mit anfangen.
All das taucht bei Ihnen ja auch auf. Auch dass diese ganze gesellschaftliche Debatte, dieses ganze gesellschaftliche Umfeld, Paragraph 175, all das spielte wirklich eine Rolle.
Offenbar spielte das eine Rolle, damals unausgesprochen, jetzt also sozusagen, dass dieser Verband damals homophob war und deswegen möglicherweise einfach rein präventiv mal den Frauenfußball nicht so fördern wollte. Das ist sozusagen eine vergleichsweise Neuigkeit, über die man jetzt nach 40 Jahren mal sprechen kann.
Sie sagen nicht gefördert, es ging sogar so weit, dass 1955, also ein Jahr nach dem Wunder von Bern, als gerade Deutschland die Männer Fußballweltmeister wurden, dass 1955 der Frauenfußball ganz verboten wurde vom DFB.
Der Frauenfußball wurde vom DFB 1955 verboten, na klar.
Was hieß das?
Das hieß, also sie haben sich nicht strafbar gemacht, wenn sie auf einer Wiese Fußball gespielt haben, aber Fußballvereine, die dem DFB angehörten, also ziemlich jeder Fußballverein, wurden vom Wettbewerb ausgeschlossen, mit Lizenzentzug bedroht, wenn Frauen bei ihnen Fußball gespielt haben.
Was ist das für ein gesellschaftliches Umfeld damals gewesen? Nach den Eindrücken auch, die Sie jetzt so mitbekommen haben, ja, nach den Gesprächen, vielen Gesprächen mit den Spielerinnen von damals.
Also das ist ein erzkonservatives, verkrustetes, veraltetes Umfeld. So könnte man es, glaube ich, beschreiben.
Mhm. Und es gab dann eben viele, die dagegen aufbegehrt haben, die dann auch mit eigenen Vereinen angefangen haben. Da steckte so ein bisschen dann ja auch wirklich diese Anarchie oder ich sag mal die Aufbruchsstimmung der 60er, 70er Jahre darin, oder?
Das steckte in meinen Augen definitiv da drin. Allein die Idee, wir pfeifen drauf und wir gründen unsere eigenen Thekenmannschaften, so fing das an, und fangen an, Frauenfußball zu spielen. Was aber eben beileibe noch nicht der Kurzschluss ist zwischen dem, was man als 68er-Bewegung zusammenfasst und der Frauenfußballbewegung sozusagen. Es waren eigentlich zwei Tendenzen, die erstmal gar nicht viel voneinander wissen wollten.
Nun haben Sie eben mit vielen Spielerinnen aus der Zeit gesprochen, die dann letztendlich ja auch in der SSG 09 Bergisch Gladbach dann diesen inoffiziellen Weltmeistertitel geholt haben, die aber eben auch in diesen Anfängen dabei waren. Nach Ihren Eindrücken, wie viel Kränkung auf der einen Seite eben über diese Ablehnung, aber wie viel Stolz auf der anderen Seite über den Titel letztendlich war dabei oder klingt damit?
Mit Sicherheit sehr viel Stolz. Und die Kränkung ist aber auch noch irgendwo da. Also die Kränkung, dass man auch bis heute nicht die Würdigung erhalten hat und die Anerkennung in diesem Fußballgeschäft, die ist, glaube ich, bleibend da.
Wir haben schon über den gesellschaftlichen Wandel gesprochen. Ich würde gerne nochmal anknüpfen, weil es wirklich einige Szenen und Ausschnitte gibt, die heute ein bisschen sprachlos machen, dass die schönen Frauenkörper deformiert würden zum Beispiel oder dass ein Sportmoderator sagt zu den Spielerinnen, bei einer Fußballsendung, sie sollten erstmal mit dem Ball trainieren gehen. Ernsthaft über Fußball reden kann man eigentlich nur mit den Männern. Wie sprachlos waren Sie, als Sie sowas gesehen haben?
Ja, ich war tatsächlich höchst erstaunt. Mhm. Die Ansprache könnte man heute nicht mehr so bringen. Da würde man von seinem Redakteurs- oder Moderatorensessel fliegen. Allerdings würde ich jetzt davon Abstand nehmen, dass alles gut ist in der medialen Betrachtung von Frauenfußball. Also ich glaube, sozusagen von dieser vollkommenen Despektierlichkeit, Respektlosigkeit und auch Verächtlichmachung, Lächerlichmachung, davon ist man natürlich lange weg. Ich glaube, im offen ausgesprochenen gesellschaftlichen Stammtischdiskurs schwingt es auch weiterhin so mit. Mhm. In den Medien hat man sich lange schwer getan, einen neuen Weg zu finden, damit umzugehen. Also es gibt dann diese Tendenz, grundsätzlich weibliche Sportlerinnen medial zu sexualisieren. Das ist was, wie dann auch die Nationalmannschaft 2011 sich vom Playboy ablichten ließ. Da kann man auch sozusagen hinterfragen, sind das nicht Sportlerinnen, die für ihre sportliche Leistung ins Rampenlicht gehören und nicht für sowas. Neben dieser Sexualisierung gibt es sozusagen den Fluch des gut gemeinten medialen Berichtes. Das kann man auch die Infantilisierung des Frauenfußballs nennen, als müsste man die jetzt mal an die Hand nehmen und so schaut mal her, unsere Mädchen, unsere Frauen, die können doch auch Fußball spielen. Das ist natürlich auch nicht auf Augenhöhe und das versetzt eigentlich die weiblichen Sportlerinnen auch wieder in eine Opferrolle. Und dieses ganz normale Betrachten einer sportlichen Leistung auf Augenhöhe, mit allem Respekt und was sonst noch dazugehört, was ja eigentlich die Grundwerte dieses und der meisten Sportarten sind. Das fehlt ganz oft heute noch.
Das Wunder von Taipeh ist ab dieser Woche zu sehen. Die Erfolgsgeschichte der SSG 09 Bergisch Gladbach, die inoffiziell Weltmeisterinnen wurden als Vereinsmannschaft. Diese Geschichte hat John David Seidler erzählt und hier im Corso-Gespräch konnten wir mit ihm darüber sprechen. Dankeschön.
Gerne.